Wir hatten uns am vergangenen Sonntag mit der Frage beschäftigt, was das Ziel, was die Richtung unseres Lebens ist. Und wir hatten uns mit einem Abschnitt aus dem Hebräerbrief beschäftigt, der überschrieben ist mit dem Titel Heiligung im Blick auf das Ziel. Und wir haben festgestellt, dass dieses Thema Heiligung nicht so ein ganz einfaches Thema ist. Wir wollen heute noch ein bisschen weiter da reinschauen. Aber wir haben vor allem gehört, dass der Herr uns ermutigt, gerade in dieser Zeit ermutigt, immer wieder auf das Ziel zu schauen, immer wieder auf das zu schauen, was Gott für uns vorbereitet und für uns vorgesehen hat. Und wir haben gehört, dass unser Ziel sich nicht in erster Linie hier auf der Erde befindet. Es geht nicht darum, das Paradies auf Erden zu erschaffen, sondern es geht darum, dass wir das Ziel, unseren Vater im Himmel, erreichen, dass wir uns ausrichten auf das, was im Himmel passiert, dass wir uns ausrichten auf das, was im Reich Gottes, in der geistlichen Welt vor sich geht und nicht so sehr auf das zu schauen, was hier auf der Erde um uns herum passiert oder vor sich geht. Auch das ist natürlich wichtig, aber unser Augenmerk bei all dem muss das Fernziel sein, unser Gott, unser Vater im Himmel. Und wir haben gehört, dass Gott uns dazu auffordert, auch immer wieder dafür zu sorgen, dass die müden Hände gestärkt werden, dass die zitternden Knie, die wackeligen Knie festgemacht werden, dass wir feststehen und dass wir in der Lage sind, dieses Ziel auch zu erreichen. Und dann haben wir uns mit einem ganz besonderen Stolperstein beschäftigt. Wir haben gelesen, dass wir aufgefordert werden, dem Frieden mit allen nachzujagen, was gar nicht so einfach ist. Ne? Vielleicht hast du in dieser Woche nochmal drüber nachgedacht und du bist wieder deinem Lieblingskollegen, deiner Lieblingskollegin auf Arbeit begegnet oder deinem garstigen Nachbarn am Gartenzaun und du hast dich gefragt, okay, Herr, meinst du das wirklich? Ja, in meinem Frieden leben mit allen, also auch mit dieser oder jener Person, und der Herr sagt, ja, er mutet uns das zu. Und das Schöne ist, er hat auch alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Und er mutet es uns zu, vor dem Hintergrund dieses wunderbaren Ziels danach zu streben, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Ist eine Herausforderung, ja, aber der Herr ist mit uns unterwegs in dieser Herausforderung. Aber dann geht dieser Vers ja noch weiter. Wir haben uns letzten Sonntag ja nur den ersten Teil angeschaut und ich möchte heute mit euch so den zweiten Teil angucken. Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und spätestens bei dem zweiten Teil, Hebräer 12, Vers 14, bei dem zweiten Teil kriegen ganz viele Christen schon eine innere Beklemmung. Ne? Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und du denkst dir so, aua, ne, wie komme ich da hin? Wie kann das sein? Und das Thema Heiligung hat für viele Menschen, oder Heiligkeit hat für viele Menschen, sogar für viele Christen, irgendwie so ein, manchmal so einen komischen Beigeschmack. Das ist so, ja, also du denkst dann so an die Heiligen, ja, dann hast du so ein bestimmtes Bild vor Augen, irgendwie so ein Eremit in Sackkleidern, der irgendwo in einer Höhle oder in einer kärglichen Klause dahin vegetiert, so, der irgendwie so leicht bis mittelschwer weltfremd ist, ja, der fast entrückt ist, die Realität entrückt ist, so ein komischer Heiliger. Ne? Das ist so, wenn du so an die Heiligen denkst. Und wir kennen ja auch manchmal so Darstellungen von Heiligen, auch in der Kirche, auf Ikonen oder in Statuen und so weiter, dann sind manchmal so Leute, die stehen denn da irgendwie so mit wehenden Gewändern und schauen so gen Himmel und du fragst dich, was ist, hat es gedonnert oder haben die einen Brief vom Finanzamt gekriegt oder was ist mit denen? Und das ist irgendwie für uns, das ist so fern von uns, wir können damit so wenig anfangen. Dann sehen wir manche Bilder, manche Darstellungen, da wird dann ein Drache erstochen und so weiter, ja, toll, also frage mich dann auch, wo kommt der Drache her? Oder dann gibt es auch so diese, das ist besonders auch natürlich im katholischen Bereich verbreitet, so die Heiligen, die Schutzheiligen und so weiter. Und so gibt es verschiedene Schutzheilige, die dann auch angerufen werden. Zum Beispiel der heilige Florian oder so. Ne? Das ist ja der Schutzheilige, der gegen Feuersbrunst helfen soll, oder der Schutzpatron der Feuerwehrleute. Deswegen werden die auch Florians Jünger manchmal genannt. Ist jetzt nicht mehr so gebräuchlich. Ne? Kennst du den heiligen Florian? Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. Ne? So, und das ist manchmal so ein Bild, was wir so in uns haben, was so ein ganz komisches, so ein süßliches Credo irgendwie verbreitet und wo wir so wenig damit anfangen können. Dabei sind die Geschichten der Heiligen hochinteressant. Ja? Ich meine, wir glauben ja nicht so sehr daran, dass wir Schutzheilige brauchen, dass wir jemanden brauchen, der irgendwie so als Mittler zwischen uns und Gott steht. Wir wissen, unser Schutz, unsere Hilfe, unser Herr ist der Herr Jesus Christus und darauf können wir uns verlassen. Und wenn wir eine Not haben, können wir ihn anrufen, da brauchen wir nicht noch jemanden dazwischen oder so. Aber die Geschichte der Heiligen ist total interessant. Zum Beispiel der heilige Florian, interessanter Mann. Florian, ich erzähle dir das kurz. Florian war ein römischer Offizier, der so um 300 nach Christus gelebt hat. War Offizier in der römischen Armee gewesen und in der Zeit so um 300, 304 und so weiter gab es unter dem Kaiser Diokletian eine Christenverfolgung. Und Diokletian sandte seinen Statthalter Aquilinus in das heutige Österreich, um dort herauszufinden, gibt es da Christen und um die gefangen nehmen zu lassen. Und der Aquilinus, der kam also nach Lauriacum, ja, das ist also das heutige Lorch an der Enns, das ist in Österreich, kam also dahin und hat ungefähr 40 Christen gefangen nehmen lassen und hat sie eingesperrt und wahrscheinlich auch gefoltert und wollte, dass sie ihrem Glauben absagen. Und Florian, der lebte ganz in der Nähe im heutigen St. Pölten, der hörte davon, und ist den Christen sozusagen zur Hilfe geeilt und hat gesagt, nee, ich muss dahin, ich muss nach Lorch, deswegen heißt er auch manchmal Florian von Lorch, ich muss dahin und meinen Geschwistern beistehen. Und als er dann dort ankam, wurde irgendwie klar, ja auch er ist jemand, der an Christus glaubt und er wurde von seinen ehemaligen Militärkameraden verhaftet und vor den Statthalter gezerrt. Und Aquilinus hat ihn dazu bringen wollen, seinem Glauben abzusagen, seinem Glauben abzuschwören und das alles fallen zu lassen. Und Florian wollte nicht. Er wollte das nicht. Er sagte, nein, ich bleibe meinem Gott treu. Und dann hat man ihn gefoltert, man hat ihm die Schulterblätter gebrochen, heißt das in der Überlieferung, und wollte ihn damit zwingen, seinem Glauben abzusagen. Aber er blieb standhaft. Und schließlich verurteilte Aquilinus ihn zum Tod. Er sollte bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Und als er dann auf dem Scheiterhaufen war, angebunden an diesen Marterpfahl und die Soldaten das Feuer an das Holz legen wollten, da sagte Florian zu den Soldaten, sagte, ja, wenn ihr mich jetzt hier verbrennt, dann wird nur eins passieren, nämlich meine Seele wird direkt zu meinem Gott in den Himmel aufgehen. Ich werde da sein, wo ich schon immer sein wollte, bei meinem Gott. Und dann haben die Soldaten Muffensausen gekriegt, ja, die scheuten sich, den Florian zu verbrennen und haben sich überlegt, was machen wir stattdessen und entschieden sich, oder Aquilinus, weiß ich nicht, ihn mit einem Stein um den Hals in die Enns zu stürzen und zu ertränken. Und gesagt, getan, man schleifte ihn auf die Brücke und dann wird von ihm gesagt, dass er dort eine Stunde lang betete, eine Stunde lang zu seinem Gott betete. Und auch hier ergriff die Soldaten wieder Ehrfurcht und sie haben sich nicht getraut, dieses Todesurteil zu vollstrecken. Schließlich, so heißt es, kam ein zorniger junger Mann vorbei, der gesagt hat, so jetzt ist aber hier Schluss mit dem ganzen Theater, der dann Florian über die Brücke ins Wasser stieß und Florian ertrank. Also das war ganz offensichtlich ein Heiliger, das war ganz offensichtlich ein Mann, der Jesus kannte, jemand, der bereit war, für seinen Glauben zu sterben. Jemand, der bereit war, alles hinzugeben für seinen Glauben an Gott. Er war mit Sicherheit ein Heiliger. Und so können auch wir uns als Männer und Frauen sehen, die wir Jesus nachfolgen, dass wir praktisch, wenn du so willst, in dieser Tradition stehen, dass auch wir Heilige sind. Du musst nicht unbedingt als Märtyrer sterben, aber es geht hier um die Zugehörigkeit zu Gott, um den Glauben an Jesus, so wie Florian, der heilige Florian, das erlebt hat. Und so gibt es viele Geschichten über die Heiligen. Es ist ganz interessant, das mal zu lesen. Es waren Männer und Frauen, die Jesus konsequent nachgefolgt sind und die auch Wunder erlebt haben, die wundersame Dinge mit ihrem Gott erfahren haben. Viele, die christlich aufgewachsen sind, verbinden mit dem Wort heilig sein, Heiligung, auch eine bestimmte theologische Ansicht darüber, wie man zu leben und zu sein hat. Das ist so ganz typisch, alles was Spaß macht, ist verboten und das, was erlaubt ist, macht keinen Spaß. Das ist so ganz übliches Bild, auch in christlichen Kreisen. Da gibt es auch tatsächlich so aus dem württembergischen Pietismus kommt, so bestimmte Darstellungen, Bilder, wo dann so der schmale Weg dargestellt wird und der breite Weg. Und dann siehst du so, hat ja Jesus drüber gesprochen, dann siehst du so auf dem breiten Weg all das, was Spaß macht. Ne? Da sitzen die im Wirtshaus. Ne? Wir waren ja jetzt im Urlaub in Bayern gewesen und da dachte ich, ja, genauso ähnlich ist das. Ne? Da sitzt du draußen im Biergarten und trinkst dein Bier und isst deine Brotzeit und so. Und dann hat das so aber diesen Makel, unheilig, Sünde, ne? Aufhören. So, das ist der breite Weg, lass das. Oder modische Sachen anzuziehen oder so. Ne? Und dann kommen wir so, zu so einem ganz komischen Bild und daneben ist der schmale Weg und es ist irgendwie für alle Leute ganz unattraktiv und ganz langweilig. Obwohl vieles da ist, was zu unserem Christenleben dazugehört. Gebet und zur Gemeinde zu kommen, Gemeinschaft zu haben, das sind alles gute Dinge. Aber da wird so ein Bild vermittelt, wovon die Bibel überhaupt gar nicht redet. Und das macht uns manchmal so schwer, das zu verstehen, was Gott eigentlich möchte. Das macht es uns manchmal so schwer, in dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Und dann entwickeln wir daraus einen ganz komischen Lebensstil. So, wir sehen das, wir haben so eine Vorstellung und dann leben wir so mit der Frage, so, was muss ich tun, um bei Gott gerade noch so durchzukommen? Wie weit kann ich gehen? So wie in der Schule, ne? So die 4 oder 4 minus oder so reicht gerade noch so, um nicht sitzen zu bleiben. Ne? So, und es gibt so Schüler, die leben so. Wie viel muss ich noch gerade so lernen, damit ich die Arbeit, die Klausur schaffe? Ne? Und manchmal leben wir bei Gott genauso. Wie weit kann ich gehen? Was muss ich tun, damit ich Gott gerade noch so gefalle? Und gerade noch so irgendwie dem Höllenfeuer entkommen oder so. Ne? Wie weit kann ich gehen, ohne dass Gott mir böse ist? Welche Grenzen erlaubt mir das Wort Gottes gerade noch so? Und dann höre ich manchmal von Leuten, die dann sagen, ja du, aber dies oder das, das steht aber so explizit gar nicht in der Bibel. Weißt du, dann denke ich mir, weißt du, wenn es nicht hier drin steht, dann ist auch egal, ob es in der Bibel steht oder nicht. Gott hat das Wort Gottes, hat uns sein Wort niemals als ein Gesetzbuch gegeben, dass wir aufschlagen und sagen, so Paragraph 1, 2, 3, 4, so hast du zu leben. Sondern der Wille und der Sinn Gottes war es von Anfang an, sein Gesetz in unsere Herzen hineinzuschreiben, sein Wort in unser Herz hineinzuschreiben. Warum? Weil das aus einer Beziehung zu ihm kommt, aus einer Liebesbeziehung. Beziehung zu ihm. Und nicht, weil er vorhatte, uns irgendwie ein Gesetzeswerk mit Paragraphen vorzulegen. Heiligung und heilig zu leben ist in erster Linie eine Frage der Beziehung, meiner Beziehung zu Gott. Und wenn die nicht da ist oder wenn die gestört ist, dann wird das Ganze schief und krumm und es ist irgendwie eine Last und irgendwie eine schreckliche Fron. Lass uns mal anschauen, was bedeutet denn das Wort Heiligung eigentlich? Und das ist nicht schwer herauszufinden. Heiligung oder heilig zu sein bedeutet nichts anderes als abgesondert sein. Abgesondert sein, für einen besonderen Zweck geweiht zu sein. Und wir sehen das im Alten Testament, da waren die Opfer, die Gott gebracht wurden, heilig, dem Herrn heilig, die durften für nichts anderes gebraucht werden, die durften nicht einfach genommen werden und gegessen werden, also manches durfte gegessen werden, aber unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Bedingungen und es war immer klar, das ist ein Opfer für Gott und nicht irgendwas Profanes. Oder auch Menschen waren dem Herrn heilig, Priester, Leviten, die in der Stiftshütte oder die im Tempel dienten, die waren abgesondert, ausgesondert für Gott zu einem bestimmten Dienst, für eine bestimmte Aufgabe, für einen besonderen Zweck. Sie waren im positiven Sinne Gottes Eigentum. Sie gehörten Gott und waren für einen bestimmten Zweck geweiht worden. Weißt du, und das gilt auch für uns neutestamentliche Gläubige und viel mehr noch als das. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir durch Christus erkauft worden sind, dass Jesus für uns bezahlt hat am Kreuz und dass er dafür ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, damit wir als ein Volk Gottes Gemeinschaft haben können, als Menschen Gemeinschaft haben können mit dem lebendigen Gott. Dazu sind wir erkauft worden, geschaffen worden. Das war der Grund, weswegen Jesus gestorben ist. Wir sind abgesondert für den Herrn. Wir sind das Eigentum des Herrn und das ist ein Riesenprivileg. Weißt du, jeder würde dieses Privileg sofort verstehen, wenn irgendeine hochgestellte Persönlichkeit anrufen würde und sagen würde, ich brauche mal Ihre Hilfe. Ne, wenn hier unser Bürgermeister in Husum anrufen würde und sagen würde, wissen Sie was, kommen Sie doch mal bitte hier in unsere Expertenrunde und ich möchte mal Ihre Meinung zu einem bestimmten Thema hören. Ich möchte, dass Sie irgendwie da mit drin sind und dass Sie hier die Geschicke der Stadt mitbestimmen und so weiter. Jeder würde sofort verstehen, was das für ein Privileg ist, wenn der Bürgermeister bei dir anruft und dich zu sowas einlädt. Aber wie viel mehr gilt das für unsere Absonderung für den Herrn, für unser Abgesondertsein, für unser Geweihtsein für den Herrn? Wie viel mehr gilt das für uns Christen? Und deswegen dürfen wir auch wenn sich das vielleicht für manchen komisch anhört, deswegen dürfen wir auch über uns selber sagen, ich bin abgesondert für Gott. Ich bin ein besonderes Eigentum des Herrn. Ich bin heilig. Tatsächlich ist es so, dass der Herr uns auffordert, heilig zu sein, so wie er heilig ist, in dem Sinne, dass wir herausgerufen sind, hineingerufen sind in diese besondere Beziehung zu Gott. Das ist etwas ganz Besonderes. Mancher wird jetzt sagen, naja, schön und gut, aber ich fühle mich gar nicht heilig. Ich bin auch nicht sündlos und ich mache ja immer noch Fehler und so weiter. Wie kann ich da irgendwie von Heiligkeit oder so reden? Ich glaube, wichtig zu verstehen ist in erster Linie, dass Heiligung und Heiligkeit ein Geschenk Gottes ist. Ich habe es gerade schon angedeutet. Unsere Heiligung hat ihren Ursprung in dem Erlösungswerk Jesu Christi und der Heiligkeit Gottes. Also das ist nichts, was wir uns verdienen oder erarbeiten können. Das ist ja immer so der Reflex, der in uns ist. Ne? Was muss ich tun, um heilig zu sein für Gott? Nein, es ist genau umgekehrt. Gott hat alles getan, damit wir heilig sein können. Ich will dir einen Text vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Ein herausforderndes Wort, aber ich will dir den ganzen Kontext geben. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11, da heißt das, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder noch Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Ne? Niemand von uns hat eine reine Weste. Das müssen wir einfach mal so ganz klar sagen. Wir können uns alle wunderbar in diese Reihe und noch viel mehr einordnen und sagen, ja, und all das sind manche, um nicht zu sagen alle, von uns gewesen. Und jetzt kommt der springende Punkt, jetzt kommt der Teil. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ihr seid gerechtfertigt worden, ihr seid herausgerufen worden, ihr seid abgewaschen worden und ihr befindet euch in einem neuen, ich nenne es mal so, Status. Und es geht hier eben nicht darum, dass wir erst alles richtig machen müssen, um dann heilig zu sein und heilig leben zu können, sondern es geht darum, dass Jesus durch sein Erlösungswerk unsere Heiligung überhaupt erst möglich gemacht hat und, wenn du so willst, in Gang gesetzt hat. In dem Augenblick, wo wir uns für Jesus entscheiden, beginnt dieser Abschnitt in unserem Leben. Und ich habe euch mal so ein Schaubild mitgebracht, vielleicht können wir das mal zeigen. Das kann man jetzt leider auf dem Video nicht so gut erkennen, aber ich erkläre das. Das ist so wichtig zu verstehen. Das, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist so dieser untere Teil, Sklaven der Sünde. Das sind Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben und so weiter. Die leben irgendwo in dem, was wir hier gerade gelesen haben. Und die werden das Reich Gottes nicht ererben, so wie wir gehört haben. Und dann kommt dieser Punkt, das ist mit Punkt 1 beschrieben, der Bekehrung. Also da passiert etwas in unserem Leben, wo wir ein neues Leben bekommen. Wir entscheiden uns für Jesus und Gottes Gerechtigkeit wird uns zugeeignet. Und wir kommen in den Stand von Kindern Gottes und etwas Neues beginnt. Und das ist der Punkt, unter den, ich sag's mal so, wir danach nicht mehr drunter kommen. In dem Augenblick erklärt Gott, du bist heilig, du bist ein Heiliger, du bist eine Heilige und ich gebe dir das. Es ist, weil ich es getan habe. Und dann beginnt unser Christenleben, wenn du so willst, ist mit Wachstum in Heiligkeit beschrieben. Dann beginnt unser christliches Leben, der Weg, der Prozess der Heiligung. Jesus ähnlicher zu werden, Dinge zu tun, die Gott gefallen. Und ich finde interessant, dass der Autor dieser Grafik da so eine Zickzackkurve reingemacht hat. Ja, das ist eben nicht eine ganz klare Linie, die immer nur aufwärts geht, sondern es gibt tatsächlich auch Einbrüche in unserem Leben. Es gibt verschiedene Lebenssituationen, verschiedene Lebensbereiche, wo wir merken, so, oh Mann, da bin ich wieder so ein Stück zurückgegangen. Oder Herausforderungen, die wir nicht überwunden können, überwunden haben. und so weiter. Aber die Grundrichtung, die Grundtendenz geht, wenn du so willst, nach oben hin zu unserer endgültigen Heilung, Heiligung, die wir dann erleben, wenn wir gestorben sind und bei Gott sind. Da werden wir vollkommen sein, so sagt es das Wort Gottes. Und unser Weg auf dieser Erde ist ein Prozess der Heiligung, wo wir manchmal auch Rückschläge erleben, aber wo irgendwie klar ist, der Herr ist an unserer Seite und es geht in eine bestimmte Richtung. Also ein Kennzeichen unseres neuen Lebens ist also Heiligkeit. Und diese Heiligung, diese Heiligkeit ist ja auch in unserem neuen Menschen angelegt. Epheser 2, Vers 24 sagt das so klar, ihr habt den neuen Menschen angezogen. Das passiert in dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus gibst. Da findet ein Kleiderwechsel statt, von dem Alten hin zum Neuen. Ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also hier sagt Gott, das ist das Ziel für dein Leben. Das ist die Richtung, dahin geht es. Das ist sozusagen in unserer DNA als wiedergeborene Christen eingebaut. Genauso wie ein Auto dafür konstruiert ist, auf der Straße zu fahren und nicht unbedingt zu fliegen, obwohl es gibt ja Bestrebungen, fliegende Autos zu entwickeln. Ein Auto ist vielleicht nicht dazu gemacht worden, zu staubsaugen oder den Rasen zu mähen oder so. Und genauso bist du von Gott dazu gemacht worden, in Heiligkeit und in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Du bist als neuer, wiedergeborener Mensch zur Gerechtigkeit und Heiligkeit konstruiert worden, so will ich das mal sagen. Dazu hat Gott dich bestimmt. Dazu hat Gott dich bestimmt. Und insofern ist Heiligung oder ein heiliges Leben auch ganz normal. Also das ist nichts irgendwie so für irgendwelche weltfremden Freaks oder so, ne, oder für Leute, die jetzt sich entschieden haben, ein Leben im Kloster oder so zu führen, sondern das ist etwas ganz Normales. So beschreibt uns das die Bibel, etwas ganz Normales, was uns alle betrifft, wo wir alle mit hineingenommen worden sind. Egal, ob du gerade angefangen hast mit Jesus oder ob du schon 40 Jahre mit ihm unterwegs bist, das ist das, wozu unser Leben dient und wozu Gott unser Leben gemacht hat. Und insofern ist Heiligung völlig normal. Und jetzt kommt die praktische Umsetzung. Einen Teil habe ich euch ja schon letzten Sonntag gesagt, so dieses dem Frieden nachjagen. Also es ist irgendwie klar, das muss auch praktische Auswirkungen haben. Ne? Sonst ist es ein frommer Selbstbetrug, dann leben wir in irgendeiner Blase. Ne? So, ich lese den ganzen Tag in der Bibel und bete und dann gehe ich raus und würde meinem Nachbarn am liebsten eine kleben oder so. Dann merkst du, da gibt es irgendwie eine Diskrepanz. Also das muss sich auch praktisch auswirken in unserem Leben. Ganz klar, ansonsten ist es ein frommer Selbstbetrug. Und ich glaube, dass der erste und wichtigste Punkt der ist, dass wir verstehen müssen, dass wir von Gott berufen und gerufen worden sind, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, dass wir Söhne und Töchter sind. Andernfalls, glaube ich, wird dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, die anderen Bibelstellen, dieses ganze Thema der Heiligung irgendwie nichts weiter sein als eine schreckliche, belastende Knute, bei der es nur darum geht, alles richtig zu machen und Gott irgendwie wohlzugefallen, immer aus eigener Kraft kämpfen zu müssen. Ja, ich möchte Gott gerne gefallen, aber ich muss mich darum bemühen, alles richtig zu machen. Das ist nur anstrengend und das funktioniert auch nicht. Andernfalls wird Heiligung immer mit Angst vor Gott zu tun haben. Ne? So dieser Gedanke, ja, wird Gott mich verdammen, wenn ich nicht alles richtig mache? Wird Gott mich verdammen, wenn ich einen Fehler mache? Hier steht ja auch, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, ich gehe in meinem Leben, mache einen Fehler und peng, werde ich den Herrn nicht sehen. Weil das ist schrecklich, wenn du so leben musst. Aber das ist nicht das, wozu Gott dich gemacht hat. Andernfalls wird dieser Versuch, aus eigener Kraft in Heiligung zu leben, eine schreckliche Anstrengung sein und letztendlich zur Frustration führen. Aber wenn du Gott kennst, wenn du ihn liebst, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, dann wird es dir ein inneres Bedürfnis sein, das zu tun, was er sagt, gemäß des Wortes Gottes zu leben, so zu leben, dass es Gott gefällt, und zwar ohne Krampf. Es kommt, wie ich eingangs sagte, auf die Beziehung zu Gott an. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, sonst wird es schief. Und dann wird aus einem Ruf zur Heiligung, der Absonderung für Gott, eben auch das praktische Handeln folgen. Auf unserem Weg dieser Heiligung ist es tatsächlich so, dass Heiligkeit auch ein Werk Gottes in uns ist, dass Gott immer in unserem Leben wirkt und Dinge tut. Philipper 2, Vers 13 lesen wir das, ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung, die macht das ein bisschen plastischer. Da heißt es, Gott selbst ist ja in euch am Werk. Gott selbst ist in dir am Werk. Und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also Gott wirkt in uns, während wir mit ihm gehen, während wir in der Beziehung mit ihm leben. Er wirkt in uns und er macht uns nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt und was er möchte. Und das ist ein Wachstumsprozess, ein organisches Wachstum. So wie die Äpfel und die Birnen am Baum wachsen und nicht plötzlich so da hängen, so ist auch das ganze Thema Heiligung in unserem Leben ein Prozess des Wachstums, des organischen Wachstums. Und trotzdem, und damit will ich auch schließen, trotzdem steht ja da, dass wir der Heiligung nachjagen sollen. Wir haben uns ja letzten Sonntag schon ein bisschen damit beschäftigt, was es bedeutet, dem nachzujagen. Trotzdem ist ja unser Wollen und unser Handeln erforderlich, um in der Heiligung leben zu können. Vielleicht sagst du jetzt, siehste, habe ich es doch gewusst. Ne? Jetzt kommt der Verhaltenskatalog und die Dinge, die ich darf oder nicht darf, ne? So von hinten durch die Brust ins Auge, jetzt kommt doch der Haken oder so. Und ich muss dir sagen, nein, da ist kein Haken. Da ist kein Haken dabei. Dass Gott die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass wir heilig leben können, bedeutet eben nicht passiv zu sein. Das ist der Riesenunterschied. Ja? Dieses Nachjagen bedeutet eben nicht, uns hinzusetzen und zu sagen, ja, jetzt haben wir das ja gerade gehört, ich bin jetzt in irgendeinem Status und da sitze ich drin und alles ist gut und jetzt warte ich mal, bis irgendwas passiert und wenn das mit dem heiligen Leben nicht so klappt, dann kann ich auch nichts dafür, weil Gott das ja nicht macht oder so, ich darf ja nichts dazu tun. Nein, es gibt Dinge, die wir tun können und die wir auch tun müssen, weil sie zum Beispiel im Wort Gottes stehen, wo es einfach um schlichten, schlanken Gehorsam geht. Aus einer Beziehung zu Gott heraus. Klammer auf, Klammer zu. Und dann richtet sich unser Nachjagen darauf, mehr in der Beziehung zu Gott, dem Vater, zu leben und daraus zu schöpfen. Dann richtet sich unser Nachjagen mehr darauf, den Heiligen Geist in uns wirken zu lassen und zu sagen, Heiliger Geist, komm und hilf mir auf diesem Weg der Heiligung. Vor bestimmten Punkten, wo du merkst, oh, das ist eine große Herausforderung, da drohe ich vielleicht zurückzufallen, anders zu leben, dass du ihn bittest und sagst, Heiliger Geist, stärke mich und hilf mir, da durchzukommen. Hilf mir, dass ich Dinge anders machen kann. Das Wort Gottes in uns wirken zu lassen, das ja Kraft hat, unser Denken und unser Fühlen, unser Wollen zu verändern. Und dann werden sich auch all die wichtigen und weniger wichtigen Fragen nach unserem Verhalten klären. Und wenn du betest und sagst, Herr, ich will deine Güte und deine Liebe mehr erkennen und mehr spüren, dann wird Gott der Vater kommen und dich damit beschenken. Du wirst mehr Offenbarung darüber bekommen. Und dann wirst du bestimmte Dinge einfach nicht mehr tun, weil du Gott liebst und weil dir das wichtiger ist als alles andere. Und wenn du den Heiligen Geist immer wieder einlädst und betest und sagst, komm mit deiner Kraft, Heiliger Geist, nimm mehr Raum in mir, dann kommt der Heilige Geist auf dich, der Heilige Geist und bewirkt etwas in deinem Leben. Dann wird dieses Feuer Gottes in dir brennen und Nebensächlichkeiten, Eigenwillen, die Dinge, die vielleicht von deinem Fleisch initiiert werden, die werden nicht mehr über dich herrschen können. Und dann wird auch das Wort Gottes seine Kraft in dir entfalten und eine Veränderung, wie ich gerade gesagt habe, eine Veränderung deines Denkens und Wollens bewirken. Und dann wird dein Leben in Heiligung einfach und erstrebenswert und schön sein und nicht eine komplizierte Sache für irgendwelche Sonderlinge oder besonders herausgerufene Männer und Frauen. Amen. Amen. Also Gott hat alle Voraussetzungen zu unserer Heiligung geschaffen. Er hat Jesus gegeben, der unsere Heiligung ist. Er hat uns als neue Kreaturen, als in Christus Heilige geschaffen. Und wir dürfen diesem Prozess der Heiligung wachsen. Und zwar ohne, dass wir selber in dieser Mühle der eigenen Werke und des eigenen Tuns gefangen sind und letztendlich nicht am Ziel herauskommen. Ich möchte mit euch beten.